Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Er hat erhebliche Zweifel daran, dass ein Video aus Chemnitz echt ist. Beweise, die das Gegenteil belegen, hat Hans-Georg Maaßen, Präsident des Verfassungsschutzes, allerdings nicht. Man prüfe ja noch, hat Maaßen gesagt. Wie er sich heute über die Ereignisse in Chemnitz geäußert hat, der ARD-Experte für innere Sicherheit, Michael Götschenberg, hält das für höchst problematisch.
Er hat sich mit dieser Aussage heute ganz einfach mal zum Kronzeugen der AfD gemacht.
Warum Michael Götschenberg das so sieht, das wird er erklären im frischen Podcast vom Update heute am Freitag, dem 7. September. Dem Thema Chemnitz. Welche Begriffe in diesem Zusammenhang verwendet werden und warum Aussagen wie die eben von Maaßen oder von Seehofer aus dieser Woche kritisch zu bewerten sind, das kann der Gewaltforscher Andreas Zick erklären.
Ja, ich kann solche generalisierten Aussagen in einer aufgeheizten Zeit, wo Emotionen eine sehr große Rolle spielen, kann man das nicht nachvollziehen, weil Sicherheitsorgane, Institutionen, Behörden müssen mäßigend einwirken.
Seine Haltung, nicht an einfache Wahrheiten glauben, sich auseinandersetzen, um Konflikte wie die in Chemnitz richtig verstehen zu können. Ich habe ausführlich mit Andreas Zick darüber gesprochen und das ganze Interview bekommt er natürlich hier. Weitere Themen im Podcast ist die Situation in der syrischen Rebellenhochburg Idlib. Und unsere Reporterin Verena von Keitz erklärt euch das Kakerlaken zwar nicht schön, aber auf jeden Fall sehr faszinierende Tiere sind. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz sich äußert, dann bekommt das per se große Aufmerksamkeit. Erst recht, wenn es um so heiß diskutierte Themen geht, wie etwa den Rechtsradikalismus. Hans-Georg Maaßen, der oberste Verfassungsschützer Deutschlands, hat sich in der Bild-Zeitung geäußert und dort erklärt, dass er an der Darstellung der Medien zweifelt, was in Chemnitz passiert ist, dass das möglicherweise, ich zitiere, eine gezielte Falschinformation gewesen sei. So drückt Maaßen sich wörtlich aus. Michael Götschenberg ist unser ARD-Experte für innere Sicherheit. Michael, was hat Hans-Georg Maaßen denn eigentlich genau gesagt?
Also er hat vor allem in Zweifel gezogen, dass ein Video echt ist, um das es seit Tagen nun schon geht. Ein 20 Sekunden langes Video, in dem man sieht, wie ein junger Migrant angegriffen wird von Rechtsradikalen, die ihm auch hinterherlaufen. Und er hat den Eindruck erweckt, als könnte es sich dabei um ein Fake News Video handeln, hat dafür aber keine Belege geliefert. Und tatsächlich weiß er offenbar nicht, dass es überhaupt keine Zweifel gibt, dass dieses Video echt ist, weil dieser junge Mann, ein 22-jähriger Afghane, sich nämlich bei der Polizei gemeldet hat, den Vorfall angezeigt hat, auch schon ein Interview gegeben hat. Also für mich gibt es überhaupt keine Zweifel, dass sich das so zugetragen hat.
Aber wie plausibel sind denn seine Aussagen? Also warum trifft er die so?
Ja, er wusste offenbar nicht wirklich Bescheid über die ganze Geschichte. Er stellt fest, und da ist er auch nicht der Einzige, dass es die Hetzjagden zumindest im juristischen Sinne offenbar in dem Umfang, wie wir das bisher angenommen haben, möglicherweise nicht gegeben hat, weil es keine Strafanzeigen gibt, die darauf hindeuten. Aber nun gerade dieses Video als Beweis dafür zu nehmen und die Echtheit zu bezweifeln, ist nun mit Sicherheit der falsche Weg.
Welche Reaktionen hat es denn bisher gegeben heute zu diesem Interview von Maaßen?
Ja, sehr negative. Er ist zum Rücktritt aufgefordert worden von der Opposition, aber auch aus der SPD heraus. Aus dem einfachen Grunde, weil selbst wenn man bezweifelt, dass Hetzjagd nun der richtige Begriff für das ist, was wir da in Chemnitz erlebt haben, hätte man doch vom Verfassungsschutzchef erwarten können, dass er all die anderen Dinge mal erwähnt, die es ja nun ganz zweifelsfrei da gegeben hat, nämlich rassistische Übergriffe, auch Gewalt gegen Migranten, gegen Journalisten, rechtsradikale Parolen, den Hitlergruß, all diese Dinge, die den Verfassungsschutz interessieren. Und die hat er aber einfach mal eben unerwähnt gelassen.
Was vielleicht ein bisschen problematisch ist bei diesen Aussagen, ist ja, dass Maaßen damit auch rechte Verschwörungstheoretiker befeuert. Also, dass er denen quasi nochmal so ein bisschen Nahrung gibt. Ist ihm das bewusst oder mal anders gefragt, welche Strategie könnte hinter seiner Aussage stecken?
Ja, das fragt man sich in der Tat. Er hat sich mit dieser Aussage heute ganz einfach mal zum Kronzeugen der AfD gemacht, die jetzt sagen kann, ja, wenn schon der Geheimdienstchef sagt, es hat keine Hetzjagden gegeben und dieses Video ist möglicherweise nicht echt, dann sind ja offenbar alle, die das behaupten, auf dem falschen Dampfer, inklusive der Bundesregierung. Und dementsprechend ist man natürlich auch nicht begeistert über diese Äußerung und was da sein Ansatz ist. Er wollte angeblich zur Versachlichung der Debatte beitragen. Er hat das Gegenteil erreicht.
Im Netz wird jetzt versucht, einen Zusammenhang herzustellen mit Maaßens mutmaßlichem Treffen mit Frauke Petry im vergangenen Jahr. Die Unterstellung lautet, er sei zu nah dran an der AfD, möglicherweise auch mit seiner eigenen politischen Position. Würdest du diese Einschätzung teilen?
Nein, die würde ich nicht teilen. Diese Vorwürfe halte ich für Blödsinn. Die beruhen ja letztlich auf der Behauptung einer ehemaligen AfD-Aktivistin, die ein Buch geschrieben hat und behauptet hat, dass bei den Treffen zwischen Maaßen und Petry, die es zweifelsfrei gegeben hat, Maaßen die AfD beraten habe und Petry gesagt habe, wie sie eine Beobachtung vermeiden könne. Und dass wir nun hingehen und eine ehemalige AfD-Aktivistin, die selber haufenweise nach eigenem Bekunden Fake News verbreitet hat, jetzt für glaubwürdiger halten als den Verfassungsschutzchef, der das bestreitet, halte ich ehrlich gesagt auch für schwierig. Er hat diese Treffen gehabt mit AfD-Politikern, er darf sich mit denen treffen, so wie er mit Vertretern aus anderen Parteien spricht. Insofern halte ich das nun wiederum, ehrlich gesagt, auch für eine ziemlich blödsinnige Debatte.
Mit seiner Aussage zu den Vorfällen in Chemnitz macht sich Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Kronzeugen der AfD. So schätzt es Michael Götschenberg ein, ARD-Experte für innere Sicherheit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und auch in dieser Woche hallen die Ereignisse aus Chemnitz von vor mittlerweile fast zwei Wochen immer noch nach. Wir wollen diese Debatte noch ein wenig einordnen, noch mal gucken, welche Begriffe benutzt worden sind, was sie bewirken, was sie bezwecken und wie man das alles eben bewerten kann. Das habe ich gemacht mit dem Sozialpsychologen und Konfliktforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld. Herr Zick, fangen wir erstmal mit den Begrifflichkeiten an. Also Mob oder Nicht-Mob, Hetzjagd oder Jagdszenen oder Pöbelei. Wie wichtig für diese Debatte und die Auseinandersetzung sind diese Begriffe, die da benutzt werden?
Ja, Frau Meschkat, jetzt fragen Sie vielleicht schon den Falschen, weil ich bin Wissenschaftler, ich bin Forscher. Ich möchte verstehen, was Extremismus, Radikalisierung sind und dafür brauchen wir präzise Begriffe. Und natürlich ist es so, dass solche Begriffe wie Mob, wie Hetzjagd relativ unbestimmt sind. Das sind keine präzisen Begriffe und da wundert man sich dann, dass verantwortliche Menschen solche Begriffe verwenden. Das, was wir jetzt, glaube ich, wahrnehmen, ist, es kursieren mediale Bilder, die scheinbar diese Phänomene erklären. Bei Mob meint man ja dann gleichzeitig auch noch die Ursachen zu verstehen. Ich glaube, es geht im Moment auch eher um die Aufmerksamkeit und solche Begriffe legen vielleicht mehr die Aufmerksamkeit auf jene, die es sagen, als auf diese Phänomene. Das ist auch ziemlich modern bei solchen Phänomenen. Man hat dann mediale Inszenierung. Aber es ist natürlich auch für uns fatal, denn die Menschen wollen verstehen, was da passiert und dann sind unpräzise Begriffe nicht so hilfreich. Und wir nehmen auch wahr, die Distanz wächst. Die Menschen gucken schon darauf, was das Spitzenpersonal so sagt. Und wenn das dann ungenau ist, dann hilft uns das nicht so besonders weiter.
Aber um nochmal bei diesen Begrifflichkeiten zu bleiben, Sie sagen jetzt, es sind eigentlich keine präzisen Begriffe für das, was da passiert ist. Aber was wäre denn besser? Welche Begriffe sollte man besser wählen? Wie könnte man es denn ja so beschreiben, dass man eigentlich den Kern der Sache trifft?
Ja, das ist natürlich schwierig, aber wenn wir genau hingucken, was ist da passiert in Chemnitz, was passiert an vielen anderen Orten? Es sind organisierte Handlungen des Rechtsextremismus. Dahinter stecken klare Identitäten. So etwas kann man nur organisieren, wenn man sich mit bestimmten Gruppen identifiziert. Und zunehmend im Bereich des Extremismus werden solche Aktionen, also ich würde sie zunächst mal als Aktion bezeichnen, auch als Zeichen des Widerstands beurteilt. Und wenn wir das da genauer hingucken, in England gibt es sehr viele Studien zu den sogenannten Riots, dann würden wir sagen, es sind Krawalle, die aus der Szene kommen, aus bestimmten extremistischen Milieus, die andere anstecken sollen. Und wenn wir da nicht richtig drüber reden, dann kann es sein, dass wir es eben nicht genau präzise sehen, was dahinter steckt. Insofern, das sind Aktionen, gut organisiert. Die sind im extremistischen Bereich und die sind so gestaltet, dass sie auch Menschen, die eigentlich keine Extremisten sind, dazu veranlassen, dort Unterstützung zu zeigen, indem man einfach dabei steht und sagt, eigentlich sind es richtige Aktionen.
Ja, genau, aber das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Also wie kann es sein, dass jemand in einer rechtsextremen Demo mitläuft, wo der Hitlergruß gezeigt wird, der Verbotene, und dann aber eben sagt, nee, ich unterstütze die nicht und ich bin auch kein Nazi?
Weil man sich dummerweise an den falschen Menschen orientiert. Was wir ja nicht sehen, die Menschen kommen dahin, die Menschen stehen dabei, sie teilen. Wir finden große Schnittmengen zwischen rechtsextremen Einstellungen und Einstellungen, die auch Menschen haben, die gar nicht extremistisch orientiert sind. Also wir würden ja sagen, der Rechtsextremismus hat zwei Facetten. Das eine ist die Gewalt, das möchte man nicht. Und diese Gewalt im Kern der gewaltorientierten Gruppen sieht man ja auch erstmal überhaupt nicht. Und das Zweite sind aber, man teilt die Haltung, dass die Stadt die Kontrolle verloren hat, der Staat die Kontrolle verloren hat. Man teilt massiv Vorurteile und Stereotype gegenüber Flüchtlingen, gegenüber Immigranten. Wir haben ja gesehen, man generalisiert das. Und dann orientiert man sich während dieser Aktion an den falschen Ideologien, an den falschen Gruppen. Man steht dabei und ist sich der eigenen Verantwortung überhaupt nicht mehr bewusst. Das Ganze ist eine kollektive, eine Gruppenaktivität, in die können Sie auch hineingezogen werden von Extremistinnen und Extremisten, wenn Sie es selber nicht sind. Aber es ist eben eine Gratwanderung. Und im Nachhinein, wenn man dann die Menschen befragt, dann sagen sie, ich meinte es ja gar nicht so. Dabei unterschätzen sie aber die Kraft dieser Gruppen.
Herr Zick, was bewirken eigentlich so generalisierte Aussagen wie die von Seehofer oder die von Maaßen? Also vor allen Dingen eben bei den Menschen, ja, innerhalb der Gesellschaft.
Ja, ich kann solche generalisierten Aussagen in einer aufgeheizten Zeit, wo Emotionen eine sehr große Rolle spielen, kann man das nicht nachvollziehen, weil Sicherheitsorgane, Institutionen, Behörden müssen mäßigend einwirken, dass zunächst wirkt das auf die Anhänger der Position erstmal bestätigend. Das Problem ist nur, es kann sein, dass das Ganze wie ein Bumerang wieder zurückgeht an die Absender, denn ohne genaue Analyse und ohne eine genaue Darstellung dieser Fakten wirkt das am Ende so, als wenn eben die Menschen in der Spitze, die sie repräsentieren, selber kontrolllos sind. Und das ist die große Gefahr, wenn man vorschnell solche Äußerungen macht. Dann ist das Wasser auf die Mühlen einer Propaganda. Ich glaube, das kann eben wieder zurückfeuern, denn wir dürfen eins nicht vergessen, viele Menschen konsumieren viele Medien, wir reden darüber, wir sehen in unseren Studien viele Menschen, die Mehrheit teilt die Angst vor politischem Extremismus. Man hat ja 2017 eine große repräsentative Studie durchgeführt, da zeigt sich Terrorismus, politischer Extremismus. Davor haben die Menschen Angst und sie werden das als nicht besonders verantwortlich wahrnehmen. Das heißt, wir müssen uns eben nicht nur über Sorgen Bürgerinnen und Bürger am rechten Rand unterhalten, sondern auch in der Mitte. Und die wollen verstehen, was passiert. Und das sind Begriffe, die erstmal es ja nicht unbedingt besser verstehen lassen.
Aber wie könnten wir denn dann alle dazu beitragen im Alltag, also zu einer gewissen Deeskalation der Situation, vielleicht auch schon einfach im Kleinen, in alltäglichen Situationen?
Ja, erstmal, glaube ich, müssen wir verstehen, wir können uns über Migration, Kriminalität von Ausländerinnen und Ausländern sowie aber auch von einheimischen Extremismus, können wir uns streiten wie die Kesselflicker. Das gehört ja auch zu unserer europäischen Identität, dass wir uns streiten, dass wir nicht an einfache Wahrheiten glauben, sondern versuchen, möglichst eine richtige Interpretation zu finden, aber dann fähig sind, solche Konflikte dann eben auch zu regulieren, sodass die Gewalt- und Aggressionsdistanz hält. Zivilisationsprozesse sind Prozesse, wo wir Emotionen kontrollieren. Das Problem ist, vielleicht sind uns diese zivilgesellschaftlichen Tugenden ganz einfach verloren gegangen. Das heißt, wir müssten eigentlich fähig sein, so etwas wie Chemnitz, aber auch wie Kriminalität, Tötungsdelikte richtig zu verstehen. Hat das was mit Migration zu tun oder liegen da Faktoren eigentlich davor? Dann brauchen wir auch Bildung, wie kann man mit solchen schwierigen Situationen eben umgehen? Und dann brauchen wir eben, das gehört dazu, die Frage der Verantwortung. Wie weit darf ich einen bestimmten Konflikt laufen lassen? Was uns so ein bisschen fehlt, ist ein Leitbild für eine Gesellschaft, die eben integrativ ist für alle und nicht ständig in unvermittelbare Interessenskonflikte fällt. Wir haben ständig jetzt Distanzen zwischen denen da oben, wir da unten. Wir haben Distanzen zwischen Pro-Migration, Kontra-Migration und jene Institutionen, die mäßigend wirken, fehlen offensichtlich oder verlieren Vertrauen. Und das ist eine Situation, wo ich denke, da muss eine Zivilgesellschaft umsteuern. Wir leben auch in Deutschland nicht alleine. Ich bin gerade in England, da hat man ähnliche Probleme, aber eine vollkommen andere Gesellschaft. Und da eskalieren zum Teil solche Konflikte nicht so schnell. Und da muss man eben halt gucken, wie kriegt man jetzt im Grunde genommen diese Hetze, dieses Aufwühlen, diese Emotionalisierung vieler Diskussionen wieder in den Griff.
Um Konflikte richtig verstehen zu können, nicht an einfache Wahrheiten glauben, sondern sich auseinandersetzen und eben versuchen, wirklich auseinanderzuklamüsern, was ist eigentlich passiert, auch in Chemnitz. Das fordert der Gewalt- und Konfliktforscher Andreas Zick.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und diese Situation hier kennt ihr ganz bestimmt. Also, ihr seid irgendwo in der U-Bahn an der Supermarktkasse und dann bekommt ihr mit, dass sich zwei Leute unterhalten oder jemand telefoniert, den ihr nicht kennt, und der Sachen sagt, die ihr richtig doof, richtig bescheuert findet. Was macht man da? Was macht ihr da? Also, Klappe halten, einmal die Augen rollen, mit dem Kopf schütteln oder dann doch was dagegen sagen. Ja. Dann hört euch mal diese Geschichte hier an, die unsere Reporterin Verena von Keitz aufgefallen ist. Verena, da ist jemand in der Schweiz mit dem Zug gefahren und hat unfreiwillig ein Telefonat mitgehört. Und was ist dann passiert?
Genau, also es geht um Gil Wenger, 26 Jahre alt. Der saß Ende August im Zug nach Zürich. Laptop vor sich auf dem Tischchen da in der Bahn und auf dem Sitzplatz neben ihm eben ein Typ, der mit seinem Handy telefonierte, anscheinend mit einem Geschäftspartner. Darüber berichtet das Online-Magazin Bento heute. Und wenn jemand neben dir im Zug telefoniert, klar, verstehst du jedes Wort.
Ja, genau. Nicht nur, wenn die Person neben dir sitzt.
Nee, nicht unbedingt. Auch vielleicht manchmal am Ende vom Gang, aber gut. Das ist ja beim Zugfahren immer so eine Sache. Auf jeden Fall hörte Gil dann auch, wie der Mann über eine offenbar neu eingestellte Mitarbeiterin sprach. Und er zitiert das auf Facebook so: Das ist noch vertraulich, aber wir haben die Frau Winkler eingestellt. Ja, die muss sich erst noch beweisen. Das Gute ist, dass wir dadurch die Frauenquote wieder etwas verbessern können und zum Glück in einem Bereich, in dem es nicht so schlimm ist. Immerhin ist sie nicht mehr schwangerschaftsgefährdet.
Ui.
Also sowas hat er von sich gegeben, so zitiert Gil das. Und Gil fand es einfach richtig blöd und richtig frauenverachtend.
Und was hat er dann gemacht?
Der Typ neben ihm telefonierte einfach die ganze Zeit weiter. Da gab es also keine gute Gelegenheit, ihn einfach direkt drauf anzusprechen. Es war auch nicht mehr lange bis zu der Haltestelle, wo Gil aussteigen wollte. Und dann kam ihm die Idee, weil der Mann schon die ganze Zeit auf seinen Laptop-Bildschirm geschielt hatte, ihm einfach darüber mal eine Textnachricht zukommen zu lassen.
Ach, und was hat er denn geschrieben?
Er hat in großer roter Schrift geschrieben, Zitat, Frauenquoten sind schon deswegen nötig, damit es weniger Kotzbrocken wie dich in Führungspositionen gibt. Und hat sie dann dem Mann neben ihm gezeigt, diese Schrift.
Boah, ohne Scheiß, das sind immer so Momente, wo ich so denke, oh, ey, würde ich mich das trauen? Ich weiß es nicht. Wie hat der Typ denn reagiert?
Also, Gil schreibt auf Facebook, wo er das Ganze gepostet hat, er hat es verdutzt gelesen und ist dann wütend davongelaufen und hat was von Frechheit ins Telefon geschnattert. Sein Post wurde viel geteilt und geliked im Netz und Gil sagt selbst, es ging ihm bei der Aktion darum, andere zu ermutigen, in solchen Situationen den Mund aufzumachen. Also Sonja, ne, fühl dich ermutigt.
Okay.
Wenn man rassistische oder sexistische Sachen hört und die Leute, die das äußern, einfach direkt zu konfrontieren, das ist seiner Meinung nach der effektivste Umgang damit.
Wenn eure Mitfahrer im Zug oder wo auch immer blödes Zeug reden, dann könnt ihr ihnen ja zum Beispiel per Laptop eine eindeutige Textnachricht zukommen lassen, so wie der Gil aus der Schweiz, Verena von Keitz, hatte die ganze Geschichte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein paar Sachen kann man sich einfach nicht aussuchen, ne? Also, dass es morgens hell und abends wieder dunkel wird, die Verwandtschaft nicht, den Fußballverein nicht und den Vornamen. Den bekommt man verpasst von seinen Eltern. Die entscheiden das nach bestem Wissen und Gewissen. Emilie oder Viktor Henry, Kevin oder Chantal, es gibt diverse Studien über Vornamen und wie die auf uns wirken. Es gibt sogar Untersuchungen, die sagen, die Silbenanzahl des Vornamens bestimmt, wie viel Geld wir verdienen. Ey, ist da wirklich was dran? Unser Reporter Johannes Döbbelt hat sich ein paar Studien dazu angesehen und sich die Frage gestellt, kann unser Name tatsächlich unsere Karriere beeinflussen?
Ich habe zufällig genau heute Morgen, passend zu diesem Thema, eine Nachricht von einem Freund bekommen. Ein Foto per WhatsApp. Darauf zu sehen, er mit seinem neugeborenen Sohn. Geboren heute Morgen, 20 von 9. Vorname Friedrich. Schöner Name, habe ich gedacht. Aber ich dachte auch, echt klassisch für meinen Freundeskreis. Für Eltern, die meist eine gewisse Bildung haben und vielleicht auch wollen, dass der Vorname ihrer Kinder so klingt.
Das sind vor allen Dingen die altdeutsch-germanischen Namen. Da gehört zum Beispiel der Friedrich dabei.
Gabriele Rodriguez, Namensforscherin an der Uni Leipzig.
Gerade bei den Jungen, also Friedrich, Otto, Wilhelm, Ludwig, das sind Namen mit einer langen Tradition, das sind bodenständige Namen, die auch als, ich sag's mal so, intelligent wahrgenommen werden.
Tatsächlich kann unser Name mitentscheiden über Erfolg und Misserfolg in unserem Leben. Grundschullehrer zum Beispiel sollten in einer Studie Kinder nur nach dem Vornamen einschätzen. Sie stuften Kevin, Chantal oder Justin als leistungsschwächer und verhaltensauffälliger ein als Charlotte, Hannah oder Alexander. Und auch nach der Schule, beim Berufseinstieg, kann der Name mitentscheiden. Psychologen aus den USA verschickten Bewerbungen fiktiver Personen an Unternehmen, ohne Fotos. Die angegebenen Qualifikationen waren jeweils gleich, nur die Namen unterschieden sich. Bewerber mit typischen Namen für weiße Amerikaner wie Emily Walsh oder Brandon Baker wurden doppelt so oft zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wie Bewerber mit typischen Namen für Schwarze wie Lakeisha Washington oder Jamal Jones. Für Deutschland gibt es ähnliche Beobachtungen.
Man hat gleichwertige Bewerbungen geschrieben mit unterschiedlichen Namen und hat festgestellt, dass zum Beispiel ein Alexander immer besser abschneidet als ein Kevin.
Interessant ist auch die Studie der Online-Jobbörse Azuna. Die hat mehr als 5000 Lebensläufe unter die Lupe genommen und sich die Vornamen und das aktuelle Jahresgehalt angeschaut. Das Ergebnis: Männer mit kurzen, einsilbigen Vornamen verdienen tendenziell mehr. Unter den Topverdienern waren zum Beispiel Dirk, Hans, Klaus und Ralf. Männer mit zweisilbigen Namen verdienten im Schnitt 8% weniger, Vornamen mit drei Silben sogar 18% weniger. Eine amerikanische Studie, die das Ganze mit kurzen Namen wie Tim, Rob und Wayne untersucht hat, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Kann das wirklich sein, dass die Silben im Namen unser Gehalt mitbestimmen? Namensforscher Knut Bielefeld ist skeptisch.
Die Namen, die Beispielnamen, eben Dirk und Hans und Ralf, ja, das sind eben typische Namen von Leuten, die jetzt eher auf die Rente zugehen. Und ja, mit dem Lebensalter, fortschreitender Karriere, hat man ja meistens auch ein höheres Einkommen.
In 40 oder 50 Jahren, wenn viele der Friedrichs, Konstantins und Elisabeths aus Akademikerhaushalten genau wie ihre Eltern studiert und Karriere gemacht haben, dann kann das natürlich wieder ganz anders aussehen. Dann sind vielleicht die vielsilbigen Namen ganz vorn auf der Gehaltsskala. Überhaupt ändern sich Vornamenmoden ja mit der Zeit. Und dadurch haben auch Namen eine Chance auf einen Imagewechsel, die im Moment noch eher negativ konnotiert sind. So wie der Klassiker Kevin.
Interessant ist, dass vielleicht dieser Name in der Zukunft wieder ein besseres Image bekommen wird, weil es mittlerweile ja erwachsene Namensträger gibt, mit Kevin zum Beispiel in der Politik, im Sport, die positiv sich hervortun.
Ex-Fußballprofi Kevin Kurani oder Juso-Chef Kevin Kühnert könnten ihren Namensvettern also gute Dienste leisten. Daneben verändert sich auch das Bild mancher ausländischer Namen. Arabische oder persische Namen zum Beispiel, die früher noch fast ausschließlich von Eltern entsprechender Herkunft vergeben wurden, sind mittlerweile auch im deutschen Mainstream angekommen.
Wir sehen da auch schon Übergänge. Es gibt viele deutsche Eltern, die solche ausländischen Namen übernehmen. Gerade bei den Mädchen, zum Beispiel Jasmin, ist ja ein persischer Name. Der wird heute schon ganz normal als weiblicher Name empfunden. Oder auch Amira und Samira, arabische Namen, die heute gern auch weiblichen Kindern gegeben werden.
Was Vornamen verraten, auch über das Geld, das man verdient, das hat euch Johannes Döbbelt erklärt hier in Deutschlandfunk Nova. Das Update ist hier 19.13 Uhr. Verena, du guckst mich jetzt noch mit großen Augen an. Geht dir noch irgendwas durch
ja,
den Kopf?
Ja, mir geht gerade der Name Horst durch den Kopf.
Horst.
Kurz.
Vollhorst?
Vollhorst.
Ja?
Ja.
Aber so würde ja niemand sein Kind nennen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Großes Treffen der Autokraten in Teheran. Die Staatschefs aus Russland, der Türkei und dem Iran treffen sich heute Abend. Auf ihrer Tagesordnung steht Syrien und der offenbar bevorstehende Angriff des Assad-Regimes auf Idlib, die letzte Rebellenhochburg. Es gibt ziemlich unterschiedliche Ansichten darüber, wie man mit dieser Rebellenenklave umgehen sollte. Christine Hellberg ist Journalistin, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der politischen Lage in Syrien, hat auch im Land gelebt. Frau Herberg, was gibt es denn Neues aus Teheran? Sorry, worauf hat man sich gegebenenfalls vielleicht schon geeinigt?
Eigentlich hat man sich im Kern auf gar nichts Wirkliches geeinigt. Es gibt nicht wirklich eine Annäherung zwischen diesen Positionen. Das heißt, die Unterstützer des Assad-Regimes, also Russland und Iran, bestehen darauf, dass man diese Provinz zurückerobern möchte. Man möchte dort den Terror bekämpfen, so sagen sie, also die Extremisten dort, der Nusra-Front, dieses Al-Qaida-Ablegers in erster Linie. Herr Rouhani, der iranische Präsident, hat gesagt, man soll natürlich die Zivilisten dabei schonen. Das hat aber in der Vergangenheit nicht geklappt. Und der türkische Präsident Erdogan, der ja dort Rebellen unterstützt. Der hat eine Waffenruhe gefordert und das haben die anderen beiden abgelehnt. Also es wird hinauslaufen auf eine Offensive in Idlib.
Welche Interessen haben denn dann Russland, Syrien und die Türkei an Idlib? Also große Frage, ich weiß, aber vielleicht können Sie es uns trotzdem noch mal kurz zusammenfassen.
Nun, Russland und Iran haben ja eine Menge investiert, damit Präsident Assad an der Macht bleibt. Sie haben im Grunde diesen Krieg militärisch gewonnen und deswegen werden sie Assad eben auch dazu verhelfen, dieses letzte Rebellengebiet zurückzuerobern. Herr Putin wünscht sich allerdings weniger schreckliche Bilder, als wir sie aus Aleppo damals gesehen haben oder auch aus Ost-Ghuta zu Beginn des Jahres, also diese furchtbaren Bombardements, Hunderttausende, die wieder fliehen, womöglich Chemiewaffeneinsätze. Er möchte das alles etwas schonender machen, eine langsame Einnahme, damit möglichst wenige Leute fliehen. Das ist aber einigermaßen unrealistisch, denn das Assad-Regime hat ja eigentlich eine bewährte Methode und das bedeutet schon auch eine flächendeckende Bombardierung. Und dem Assad-Regime geht es eben nicht um den Kampf gegen dschihadistischen Terror, sondern Assad geht es darum, diejenigen Syrer kollektiv zu bestrafen, die gegen ihn einmal aufgestanden sind. Also eben all jene Syrer, die mit Waffen oder ohne Waffen auch friedlich sich gegen ihn erhoben haben. Und das sind die Menschen, die in Idlib sitzen, denn die wurden ja aus anderen Teilen des Landes eben schon dorthin vertrieben. Die Türkei wiederum unterstützt eigentlich in dieser Region Rebellen und möchte den Norden möglichst unter eigenen Einfluss bringen und möchte aber vor allem eine kurdische Autonomie verhindern. Das ist eigentlich das Wichtigste für Herrn Erdogan. Dem geht es auch nicht mehr um Regimewechsel und um einen Sturz Assads. Deswegen würde er sich am Ende auch arrangieren mit der Präsenz von Assad an der Grenze, wenn das Regime dabei hilft, die Kurden einzudämmen und diese kurdische Autonomie zu verhindern und zu schwächen.
Jetzt sprechen wir immer von so der letzten Rebellenhochburg Idlib. Was ich mich immer frage, also ich meine, da leben ja auch noch ganz normale Menschen. Also wie gut oder schlecht funktioniert dort eigentlich das Leben? Gibt es da zum Beispiel so eine Art zivilen Widerstand?
Den gibt es in Idlib, den gab es eigentlich schon auch seit Jahren und wir müssen uns klar machen, dass dort gerade doppelt so viele Menschen leben wie zuvor, weil ganz viele Leute dorthin geflohen sind in den vergangenen Jahren. Es sind knapp 3 Millionen Zivilisten, allein 1 Million davon sind Kinder und die Hälfte eben sind Binnenvertriebene. Das heißt, die sind dorthin gekommen, haben keine richtigen Unterkünfte, die Region, die Provinz ist total überfüllt. Es sitzen viele schon in so provisorischen Lagern in Richtung der Türkei und harren dort aus. Und es gibt eben viele Aktivisten, die aus anderen Gebieten auch dorthin geflohen sind, weil für sie definitiv es sehr gefährlich wird, wenn Assad die Region wieder einnimmt. Das sind also Menschen, die haben Schulen im Untergrund betrieben in Ost-Ghuta, die haben Bibliotheken aufgebaut, die betreiben Frauenzentren. Es gibt einen sehr bekannten Radiosender in Kafranbul in der Provinz Idlib. Das sind also alles zivile Projekte, die dort über die letzten Jahre entstanden sind. Und das ist ja eigentlich der gefährliche Teil des Widerstands gewesen aus Sicht des Assad-Regimes, nämlich all jene, die irgendwie eine attraktive Alternative aufbauen wollten zu diesem Regime. Während die Extremisten und die Dschihadisten hat Assad eigentlich immer gebraucht, um sich als geringeres Übel darzustellen und als Retter vor dem Terror. Also diese Menschen sitzen auch in Idlib und deswegen besteht die Provinz eben nicht nur aus Terroristen, sondern auch aus Zivilisten und eben aus Demokratieaktivisten, die seit Jahren sich um etwas Besseres bemüht haben.
Erdogan, Putin und Rouhani verhandeln im Moment darüber, wie mit der syrischen Rebellenhochburg Idlib umgegangen werden soll. Eine wirkliche Einigung gibt es noch nicht. Infos und Hintergründe dazu habt ihr bekommen von der Journalistin Christine Hellberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fiese Vorstellung irgendwie. In einer Grundschule in Hessen haben die Kinder bis Mittwoch schulfrei. In ihrer Schule sind nämlich Kakerlaken gesichtet worden. Jetzt muss der, ja, kann man ruhig mal husten. Jetzt muss der Kammerjäger kommen, um die Viecher eben wieder rauszukriegen aus dem Gebäude. Verena von Keitz ist ja von Haus aus Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Wir wissen, dass Verena ein sehr, sehr großes Herz hat für viele, viele Tiere. Und Verena, du hast dich jetzt nochmal beschäftigt mit eben speziell Kakerlaken. Warum kriegen denn eigentlich beim Thema Kakerlaken immer erstmal alle die Motten?
Naja, weil die Kakerlaken uneingeladen in unseren Wohnungen wohnen und nachts rumhuschen und alles fressen, was wir ihnen an organischem Material so zur Verfügung stellen. Aber vor allem auch, weil sie überall rumlaufen und sich nicht die Füßchen waschen, wenn sie gerade aus dem Bad gekommen sind von der Toilette und dann auf die Sahnetorte steigen. Mhm. Und deshalb können sie einfach Keime verbreiten und wenn es doof läuft, sind das dann zum Beispiel Salmonellen und machen uns krank.
Was ich schon öfter gehört habe, also wenn man eine Kakerlake sieht in der Wohnung, auf gar keinen Fall drauftreten oder irgendwie totschlagen, denn dann kommt aus der Kakerlake kommen ganz viele Eier raus und die verbreiten sich dann. Stimmt das?
Das habe ich auch schon oft gehört, dass dann die Eier so durch die Gegend spritzen,
ja, genau,
oder was.
Ne? Genau.
Dann hast du überall die Kakerlaken-Eier. Allerdings habe ich das heute mal ein bisschen recherchiert. Wir müssen uns da keine Sorgen machen. Es ist zwar so, dass die gemeine Küchenschabe, das ist die Art, die bei uns in Deutschland besonders häufig vorkommt und beim Menschen wohnt, die ist so hellbraun und etwa 1,5 cm lang, für alle, die es genauer wissen wollen, dass die ihre Eier in so kleinen Taschen bis kurz vor der Eiablage auf ihrem Rücken rumträgt.
Ah.
Und ich habe mit Björn Kleinlogel heute gesprochen. Er arbeitet als Schädlingsbekämpfer in Darmstadt und ist auch Biologe. Und er sagt, wie auch andere Insektenforscher, es sei extrem unwahrscheinlich, dass du auf diese Art und Weise, indem du drauftrittst, die Eier dann verbreiten kannst.
Mhm. Aber allein schon die Vorstellung, auf eine Kakerlake drauftreten, finde ich ja schon nicht so prickelnd.
Das geht mir auch so, auch weil man irgendwie dann denkt, so, oh, dieser harte, dicke Panzer, was macht der dann vielleicht auch für Geräusche? Ich will nicht weiter drüber reden. Vielleicht finden wir die Vorstellung, draufzutreten, aber auch unangenehm, weil wir zum Glück nur selten in die Situation kommen, dass uns so eine Kakerlake begegnet. Ein Freund, der viel in Südamerika unterwegs war von mir, hat mir mal erzählt, dass ihm die Leute beim Salsa-Tanzen immer gesagt hätten, du musst deine Füße so bewegen, als wolltest du Kakerlaken zertreten. Also eine schöne Metapher. Die haben da offenbar weniger Berührungsängste, aber es stimmt einfach, die Viecher sind wirklich sehr widerstandsfähig, vor allem die große amerikanische Schabe. Die hält nach Untersuchungen von US-Forschern den Druck vom 900-fachen ihres Gewichts aus, ohne irgendeinen Schaden zu nehmen. Und die Viecher sind wahnsinnig schnell. Die können in einer Sekunde wohlgemerkt, 1,5 Meter laufen.
Das ist wirklich, die sind wahnsinnig schnell. So schnell kann man gar nicht gucken. Man kommt gar nicht dazu,
die kaputt zu treten. Deswegen finden wir sie wahrscheinlich einfach auch so unheimlich, weil sie so rumhuschen wie der Blitz. Oh.
Ja. Wie kommen die in die Wohnung?
Also du kannst die mitbringen aus dem Urlaub zum Beispiel, wenn sich da welche in deinem Rucksack oder deinem Koffer zwischen den Klamotten eingenistet haben. Es kann aber auch sein, dass du sie dir aus dem Supermarkt holst. Da verstecken sich gerade junge Schaben gern mal in dieser gewellten Pappe in dem Inneren von Kartons, ne, so an den Rändern. Das hat mir Björn Kleinlogel auch erzählt. Sie können auch ganz kleine Öffnungen und schmale Schlitze überwinden. Sie können auch manchmal durch die Kanalisation kommen, wenn irgendwie im Sommer alles ausgetrocknet ist. Ich habe heute noch ein schönes Video gesehen. Wirklich ein schönes Video, muss ich sagen. Wie sich diese dicken, großen amerikanischen Kakerlaken durch einen dünnen Spalt quetschen. Und da muss ich wirklich sagen, die Kakerlake ist eigentlich der Oktopus unter den Insekten.
Danke für dieses Bild, Verena. Das ist mega. Das erheitert, das versüßt meinen Freitagabend. Also die flutschen da so richtig durch oder was?
Ja, genau. Die drücken sich da so durch wie diese Oktopusse, die dann sich durch Löcher winden.
Aber Verena, ganz ehrlich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ich habe schon ein bisschen auch den Eindruck, dass du die Kakerlaken doch tief im Grunde deines Herzens sympathisch findest.
Also sagen wir so, also ich will die auf gar keinen Fall bei mir zu Hause haben.
Ja.
Und ja, ich würde auch wirklich sofort den Kammerjäger rufen, damit der Giftköder auslegt und die wegmacht. Aber trotzdem finde ich es einfach spannend, wie gut die angepasst sind, was sie alles drauf haben. Und also wenn sie nicht bei mir zu Hause sind, kann ich die akzeptieren.
Das ist bei einigen Tieren so, ja, würde ich auch unterschreiben. Wie ist das denn? Also können die wirklich einen Atomkrieg überleben? Auch das ist ja so ein weiß ich jetzt nicht, ist das so eine Urban Legend oder
ja,
stimmt das?
Ja, das steht überall, das stimmt nicht ganz. Denn die halten zwar sehr viel mehr radioaktive Strahlung aus als wir Menschen, das ist mehrfach untersucht worden, aber so einen direkten Atomschlag, da wo die Atombombe einschlägt, das überleben die auch nicht. Trotzdem muss man sagen, alles in allem echt faszinierende Lebewesen und deswegen forschen Insektenforscher auch so gern mit denen.
Aber ganz ehrlich, haben die irgendeinen Nutzen, Kakerlaken? Man sagt ja immer, ne, in der Biologie so.
Das ist auch die Frage, die wir Menschen immer stellen, ne? Hat irgendwas einen Nutzen? Man muss sagen, Kakerlaken haben wirklich eine wichtige Funktion in der Natur, das sagt auch Schädlingsbekämpfer Björn Kleinlogel. Denn sie sind Futter für viele andere Tierarten. Und vor allem Reptilienbesitzer schwören darauf. Die bestellen sich verschiedenste Schabenarten im Netz. Und in den Anzeigen, habe ich heute nochmal gesehen, wird dann auch damit geworben, dass die fettarm sind, proteinreich und viel Kalzium enthalten.
Ja, dann guten Appetit und danke für diese kleine Aufklärung noch am Freitagabend, Verena, über das faszinierende Tierchen Kakerlake.
Ich finde, Küchenschabe klingt netter.
Küchenschabe, ja. Ja, lasse ich auch gelten. Also, das war das Update für heute Abend. Wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid in dieser Woche. Wünschen euch ein tippitoppi 1A spitzenmäßiges Wochenende. Und ja, bis bald, ne? Sagen Verena von Kaltz und ich.
Macht's gut.
Macht's gut. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.